Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Ich freue mich, dass ihr gekommen seid. Jedes einzelne Gesicht lässt mich die Strapazen der Reise vergessen. Es ist weit vom Südosten Österreichs, die ganzen Alpen zu durchqueren, bis man bei euch ist. Aber wenn man dann eure strahlenden Gesichter sieht, dann ist das Lohn genug, was man dafür bekommt. Etwas kurz zu meiner Person. Ich war also ursprünglich Lehrer für Geschichte, Geografie und habe gerne in der Bibel gelesen. Und das hat dann dazu geführt, dass ich dann noch ein Studium dazu gemacht habe, Theologie, und bin Pastor geworden. Und all die Ausführungen, die wir heute hören, fließen aus diesen zwei Quellen. Vom geschichtlichen her und vom theologischen, biblischen her. Für mich war dann faszinierend zu sehen, was es da in der Geschichte alles gibt und wie sich Dinge wiederholen. Und je besser man Geschichte kennt, desto besser man die Zukunft kennt. Das ist nämlich bei Menschen auch so. Nicht, wenn ich die Geschichte eines Menschen kenne, seine Lebensgeschichte, dann kann ich ihn einschätzen, wie der sich in Zukunft verhalten wird. Nicht, wenn mich jemand bisher immer angelogen hat, wird es wahrscheinlich in Zukunft auch so sein. Und wenn bisher jemand mir immer aus der Patsche wieder geholfen hat, dann kann ich mir denken, dass in Zukunft vielleicht auch wieder so ist. Also ich kann aus der vergangenen Verhalten auf zukünftiges Verhalten schließen. Und so wie das jetzt bei einzelnen Menschen ist, so gibt es das insgesamt in der Weltgeschichte. Und das hat mich schon einmal fasziniert. Je besser man Geschichte kennt, desto besser weiß man, was kommt. Und dann stoße ich noch in der Bibel auf prophetische Voraussagen. Das war jetzt noch einmal ein Volltreffer. Jetzt kommt dann noch einmal was dazu, wo sich Dinge verdichten und vertiefen. Ja, dann wurde es immer interessanter und interessanter. Und ich habe mir oft gewünscht, Landkarten hatte ich ja schon von der Schule her, bin ein eifriger Jäger und Sammler von Landkarten, oft aus Müllkübeln noch was gerettet, werden wir bei manchen Karten sehen, wie alt die schon sind, so alt wie die Zeit, die sie darstellen. Und diese Sehnsucht in mir war noch, ich hätte das so gern bildlich dargestellt. Und dann lerne ich einmal einen kennen, weil ich war in dessen Haus und da hat es gewimmelt von Gemälden und ich habe mir gedacht, boah, der muss Geld haben, was der Gemälde hängen hat da an jeder Wand und gleich so große. Da sage ich hin drüber und er sagt, das ist alles von mir. Ja, ja, bestimmt nicht. Ich meine, wer kann so malen? Ja, wirklich, ich habe das alles gemalt, sagt er. Ja, würdest du für mich was malen? Ich hätte da eine Menge Ideen. Ja. Das hätte er besser nicht gesagt, denn seitdem ist er eingedeckt von mir. Also für 10 Jahre voraus habe ich Themen für ihn, was er mir alles malen soll. Durch die ganze Bibel, durch die ganze Geschichte. Da muss er 100 Jahre alt werden und er wird das nicht mehr schaffen. Aber einiges haben wir hier. Wir haben nur nicht genug Platz, um alles auf einmal auszustellen. Das heißt, wir werden Abend für Abend Bilder wechseln und ich werde zu den einzelnen Gemälden einiges sagen. Und wir haben eine Menge Landkarten hier, also an die 25 Gemälde und an die 30 Landkarten und wir werden so am Abend durch einiges durchgehen und das baut so auf. Also jeden Abend werden wir andere Landkarten und andere Gemälde genauer betrachten. So, jetzt gehen wir mal in die Geschichte zurück, damit wir die Zukunft verstehen. Und zwar hat sich eine Tragödie für die Israeliten ereignet, was wir hier auf diesem Gemälde sehen. Der lange, lange Zug von Israeliten transportiert, deportiert wurden, weit, weit in die Fremde. Es ist also schon sehr hart, wenn du besiegt wirst von einem fremden Volk. Aber wenn du dann auch noch verschleppt wirst, ganz woanders hin, wo du die Gegend nicht kennst, die Sprache nicht kennst und du dort bleiben musst als Verbannter, also nicht auf Reise hin, 3 Monate und dann gehen wir wieder heim, sondern da bleibst du jetzt. Und die Voraussage war 70 Jahre. Und das ist halt für Menschen Alter lang. Er war 17, 18, der Daniel, als er verschleppt wurde mit seinen 3 Freunden und mit vielen tausenden anderen, da sehen wir die Babylonier, wie sie hier hoch zu Ross das Ganze überwachen, allein bis dorthin zu gehen. Da kommst du eh schon halb tot an. Auf der Landkarte schaut das so aus. Hier haben wir die biblischen Länder, die heutige Türkei, hier Israel, Syrien, wo es gerade so kriselt im Moment, und dieses Gebiet hier, der heutige Irak, hier ist das Kerngebiet von Babylonien. Hier ist Babylon, die Hauptstadt, und hier kamen die herüber und haben Jerusalem erobert und dann hat das stattgefunden. Das hier ist eine physische Karte, das heißt, hier sehen wir die Höhenunterschiede von den Farben her. Je bräunlicher, desto gebirgiger, je grüner, desto flacher. Auf dieser Karte hier sehen wir die Vegetation, also Wiesen, Wälder, Acker und solche Dinge. Und zwar haben wir hier einmal diesen schönen, sanften, leicht rosa Ton. Und davon haben wir sehr viel auf der Karte. Das ist eher nicht für den Daueraufenthalt geeignet. Wüste. Also es ist eigentlich für nichts. Das kannst zwar ein Riesengebiet besitzen, aber das ist wie bei uns in den Alpen auf den Bergspitzen oben. Da ist zwar im Sommer mal schön hinaufklettern und am Abend wieder unten sein, aber Dauersiedlung da oben wäre nicht so interessant. Dann haben wir so ein dunkles Grün, das sind die Wälder. Dann haben wir so ein helles Grün, das sind die Weiden, aber nicht wie die Weiden bei uns, sondern die Weiden in dieser Gegend sind so, da ist ein Grashalm und 2 Meter weiter schon wieder ein Grashalm und dann noch einmal einer. Also das ist braun eigentlich, aber wenn du ganz genau schaust, siehst du zwischendurch ein paar grüne Helmchen herausschauen. Und das ist also für Rinderzucht nicht so sehr geeignet, die würden also alle dabei zugrunde gehen. Aber für Ziegen und Schafe, die da sich bewegen, da geht das, aber die brauchen Riesenflächen. Also die wandern im Tag Kilometer, ist eh klar. Ich meine, wenn alle paar Meter mal ein Grashalm ist, dann musst du ständig in Bewegung sein und die Hirten auch. Das ist also das Hellgrüne, das ist ziemlich viel. Und dann gibt es noch eine Farbe, noch ein Grünton, den haben wir hier, so entlang der Flüsse, auch hier in Ägypten beim Nil. Und diese grüne Farbe, also das mittlere Grün, das ist die Gegend, wo man sagt, ja, da lohnt sich's zu wohnen. Weil da gibt's fruchtbare Erde, da gibt's Wasser, also Bewässerung, es ist warm, da kann ich Ackerbau betreiben, da kann ich Getreide anpflanzen. Hier lässt sich's wohnen. Und wenn man das so anschaut, ja, allzu viel von der grünen Farbe haben wir da nicht oben. Das haben wir beim Niltal. Das ist bis heute so, also wenn man mit dem Flugzeug über Ägypten fliegt, schaut das genauso aus. Das ist die braune Fläche der Wüste und dann das grüne Band. Das ist wie gezeichnet, dass man denkt, das ist ja nicht wirklich, aber es ist wirklich so. Weil so weit Wasser, so weit grün. Wo kein Wasser, braun. Tot. Und daher war diese Gegend hier entlang des Nil, und diese Gegend hier entlang dieser 2 Flüsse, Euphrat und Tigris, das Wohngebiet, wo große Völker sich entwickeln konnten, weil es genug Nahrung gab. Und hier eben die Ägypter und hier waren es verschiedene Völker. In diesem Zweistromland vom Lateinischen her Mesopotamien, das Land zwischen den zwei Strömen, das Zwischenstromland. Und dann gibt es hier noch eine vollautomatische Düngung, denn immer im Frühjahr, wenn auf den Bergen der Schnee schmilzt, also Gebirge sind ja ein Traum, wenn wir uns das überlegen. Das ging mir mal so richtig auf. Wenn das Gebirge nicht wäre, und es wären nur Ebenen, da würde es mit dem Wasser nicht so günstig ausschauen für uns. Aber durchs Gebirge bleibt Wasser im Winter liegen, obwohl Wasser nach unten rinnt. Aber es wird dann kalt und dann wird es fest und liegt. Wasser liegt und fließt nicht. Ja, wir erleben das halt jeden Winter so. Aber was das für eine Kostbarkeit ist, weil wenn das alles gleich runterfließen würde, dann ist es weg. Und so bleibt es liegen und kommt ganz langsam, tröpfchenweise, dann herunter. Und darum fließen die Flüsse, wegen der Gebirge. Das ist ein Wunder, was da immer passiert. Und wenn jetzt wie im Orient da ein Gebirge ist und dann kommt von da oben der Fluss herunter, und bewässert dir in der Wärme eine Fläche. Und dann kommt noch viel Wasser und das überschwemmt. Das wurde bejubelt, die Überschwemmung. Die haben ja gewusst, wie weit es überschwemmt. Und wenn dann der Schlamm zurückgeblieben ist, das war ein herrlicher Dünger. Wenn heute irgendwo eine Überschwemmung ist, dann haben wir den Schlamm auch da, aber den wollen wir dann nicht da haben. Aber die hatten es auf ihren Feldern und haben eben ihre Siedlungen nicht bis zum Flussufer hingebaut, sondern im Sicherheitsabstand. Und im Sommer würde ich sagen, wieso geht der so weit Wasser holen? Baue ich mein Haus nebenhin. Ja, und im Frühjahr, dann schwimmt die Hütte fort. Dann weißt du, warum du das da hinbaust. Jetzt von hier kamen immer wieder mächtige Völker da herüber. Man zog nicht so mit einer Armee quer da hinüber. Warum eigentlich nicht? Man möchte überleben. Ich meine, eine kleine Karawane kann ja ziehen bis zur nächsten Oase. Aber wenn da 10.000 Soldaten kommen zur Oase, dann ist die leer vom Wasser. So viel ist nicht da für so viele. Man muss also den Bogen gehen, um da herüberzukommen. Manches Mal haben die Ägypter versucht, in Mesopotamien was zu erobern. Und manchmal die von hier in Ägypten, aber immer war da die Aufmarschzone über das Gebiet von Israel. Hier waren mächtige Völker, hier waren mächtige Völker und dazwischen sind die kleinen Israeliten. Und die waren wie eine Sandwich-Einlage, die wurden in der Mitte zerrieben. So wie eben auf dem Gemälde dargestellt, kamen die Babylonier, so um 600 vor Christus herum, und haben sie hierher verschleppt und sie hier angesiedelt. Der Herrscher ist clever. Die Babylonier hatten schon 1000 Jahre vorher auch ein Reich, das ist untergegangen. Dann war 1000 Jahre nichts, waren andere, die da die Chefs waren. Zum Schluss dann die Assyrer. Aber dann ist ein babylonischer Führer, der schafft es, dass die noch einmal in die Höhe kommen. 1000 Jahre später tauchen die wieder auf. Das ist dann das Neubabylonische Reich und der das Ganze in die Höhe gebracht hat, war der König Nebukadnezar. Und der hat jetzt folgende Idee und das ist genial. Der sagt sich, wenn ich so ein Volk besiege und die unterjoche, das ist eine Sache, das Besiegen. Aber wie halte ich das aufrecht, die Besatzung? Dass die nicht wieder sich erheben. Und die gefährlichsten sind die jungen Burschen, so die 20-, 30-Jährigen. Weil die finden sich nicht damit ab, dass das einfach so, dass sie so besiegt wurden. Die wollen wieder in die Höhe kommen. Jetzt lässt Nebukadnezar genau die abrahmen. Das heißt, die lässt er wegwandern, sie müssen mitgehen, Er nimmt die mit, und zwar die junge Oberschicht, die jungen Adeligen. Das sind die zukünftigen Führer in Israel. Die nimmt er mit. Nach Babylon, lässt sie dort studieren, die Sprache erlernen und möchte sie umerziehen, zu guten Babyloniern machen, zu guten Beamten in seinem Reich. Seine Heerführer, die gehen herum, schauen sich die Leute an und wählen aus. Nach welchen Kriterien? Was schaust du dir da an bei den Leuten? Du schaust ins Gesicht und dann weißt du, wen du mitnimmst. Du brauchst nur in die Augen schauen. An den Augen kannst du erkennen, wer da was taugt. Das war mir interessant für mich, wenn ich eine neue Klasse bekommen habe, als Klassenvorstand, als Klassenlehrer. Schaust so hinein, so wie jetzt da. Also ihr werdet eine hervorragende Klasse, was ihr für Augen habt. Das ist sagenhaft. Und dann kannst du schon einschätzen, aha, ja, ui, der schaut, wie die schaut, das sind ganz besondere. Und die wurden mitgenommen. Und aufgefallen ist da der Daniel mit seinen drei Freunden und es gibt ein ganzes Buch in der Bibel, was jetzt erzählt, was aus denen geworden ist. Nun, die haben 3 Jahre dort studiert. Mit dem Ergebnis, dass zum Schluss der König sich selber überzeugt, ob die Lehrer gut unterrichtet haben. Der König selbst als Oberinspektor, als Schulrat, der da auftaucht. Und schaut mal, was haben da meine Professoren geleistet? Sind die jetzt gut ausgebildet? Können die jetzt etwas? Und es zeigt sich, und der Satz ist verblüffend für mich als Lehrer, es heißt, die vier waren 10-mal klüger als ihre Professoren. Ist unvorstellbar, oder? Ich meine, wie kann ein Schüler mehr wissen, ein Student als ein Lehrer? Also das geht in meinen Kopf einmal überhaupt nicht hinein. Aber sehr gut, hat mir einmal ein Professor gesagt, in der Klasse, als ich noch Schüler war, sehr gut ist nur einer, und das bin ich als Professor. Das ist sonst überhaupt niemand. Der Beste kann noch ein Gut bekommen, ja, und die Nächsten so ein Befriedigend und die Masse ist gerade noch genügend, wenn man durchkommt. Und die sind jetzt 10-mal klüger wie ihre Lehrer. Ja, die wurden verschleppt. Der war jetzt 18 mit seinen Freunden. Der hatte ja schon eine Ausbildung in Jerusalem hinter sich. Der ging ja schon in eine Prophetenschule. Warum wissen die jetzt 10-mal mehr als ihre Lehrer? Ja, das sind babylonische Lehrer. Die haben nicht das Wissen der Israeliten. Und die haben ihr besonderes Wissen durch göttliche Offenbarung, weil Gott zu Propheten geredet hat. Nicht im Zentrum des Universums, im himmlischen Thronsaal, dort wo alles zusammenläuft, alle Fäden, im intergalaktischen Schaltzentrum. Dort. Von dort kommen Infos und sind Infos gekommen zu besonderen Persönlichkeiten, Propheten, Prophetinnen und die haben das dann weitererzählt oder auch aufgeschrieben. Dann können wir es heute noch lesen. Darum ist die häufigste Formulierung im Alten Testament, so spricht der Herr. Doppelpunkt, dann geht's los. Das sagt er. Das sagt dann nicht der Jesaja, Jeremia, Hesekiel und wie sie alle heißen, sondern Gott sagt das. So, der Herrscher ist also verblüfft und die kriegen Spitzenposten, sie werden Spitzenbeamte, kommen dann an ganz, ganz hohe Stellen, kriegen einen feinen Lohn und das ist die Absicht. Der Herrscher möchte die aus der Fremde geholten, die gut ausgebildet sind jetzt, die können jetzt die Sprache und die Sprache, die haben jetzt das Wissen und das Wissen, kriegen einen guten Lohn, sollen sich schöne Häuser bauen, Familien gründen, sich da vermehren. Und wenn die guten Lohn haben und mit ihren Familien in einem feinen Haus sitzen, dann geben die ja Ruhe. Die erheben sich nicht. Die rebellieren dann nicht. Warum? Sie haben ja alles. Es geht ihnen ja gut. Das war die Strategie. Tja, und wenn das alles gewesen wäre, dann würde ich jetzt nichts darüber erzählen. Aber jetzt kommt ein Ereignis, und das steht in der Bibel, und von diesem Ereignis ausgehend rollen wir die Abende hier auf. Und zwar, der König Nebukadnezar war so ein Genie, der hat eigentlich alles erreicht. Rundherum hat er alle besiegt, Riesenausdehnung gehabt, sein Reich. Und tja, wenn du alles so erreicht hast, da beginnst du so über die Zukunft nachzudenken. Du merkst langsam, wenn du aufstehst in der Früh, irgendwie ist das alles so steif geworden. Funktioniert nicht mehr so wie früher. Und ja, man merkt, man hat ein Ablaufdatum. Man wird nicht ewig leben. Er hat zwar, der Herrscher, jedes Mal, wenn man in den Thronsaal kam, von jedem Folgendes verlangt. Erster Satz als Begrüßung, der König lebe ewig. Aber es hat nicht geholfen. Er hat trotzdem nicht ewig gelebt, der Nebukadnezar. Aber es war halt der Wunsch da. Und wenn du merkst, aha, ewig wird es nicht mehr dauern, ja, aber mein Sohn. Und dann gibt es vielleicht einen Enkelsohn. Und das ist der Traum von jedem Herrscher, dass das weitergeht in der Familie und nicht einfach zack, aufhört. Oder ein Firmenchef. Ich möchte, jetzt hat er das aufgebaut. Und wenn dann der Sohn sagt, Papa, was interessiert mich das, was du da machst? Es ist ein Schock. Aber König sein interessiert alle. Warum? Naja, man ist dann an der Futterkrippe, nicht da. Da fließen die Finanzen zusammen und dann kann man da hineingreifen und damit sich was Schönes gestalten im Leben. Und wie der König so auf seinem Bett liegt, wir kennen das vielleicht von uns, nicht, wenn man so auf dem Bett liegt, vorm Einschlafen, da denkt man über so manches nach und da gehen die Gedanken. Und er denkt an die Zukunft. Wie wird es werden, wenn ich, der Nebukadnezar, nicht mehr bin? Mein Sohn, wird der das schaffen, das Reich so zusammenzuhalten? Was weiß der Papa? Mein Sohn? Sicher nicht. Der ist ja zum Vergessen, der kriegt das nie auf die Reihe. Der Enkelsohn, nur der vielleicht schon, der entwickelt sich ganz gut. Der König hat schon einen Blick, was da werden wird. Und er denkt halt, wie wird das sein? Wie wird das sein, wenn ich nicht mehr bin? Und dann schläft er ein. Und dann hat er einen Traum, aber nicht nur irgendeinen Traum, das war eine göttliche Vision. Er sieht Jahrhunderte vor sich. Am nächsten Morgen ist er sowas von durcheinander, trommelt seine ganzen Experten zusammen, die ganze Bildungselite, die Gebildetsten der Gebildeten, also die ganze Professorenschar, die da am Königshof sich herumtummelt, die ganzen Weisen, die Wahrsager, die Gelehrten, die wundern sich, warum sie da jetzt alle große Konferenz haben. Und dann erklärt er ihnen, ich habe einen Traum gehabt. Und ich will jetzt wissen, was der bedeutet. Ja, wir werden es dir sagen. Also, König, sage uns den Traum und wir werden dir die Deutung kundtun. Der sagt, na, das machen wir diesmal so. Ihr sagt mir, was ich geträumt habe. Weil dann kann ich mir sicher sein, wenn ihr das könnt, dass ihr auch die Deutung trefft. Und die denken sich, sie haben sich verhört. Ich meine, wie soll es wissen, was der geträumt hat? Ich meine, kein Mensch weiß, was ein anderer geträumt hat. Und dann sagen sie, ja, der König sage uns den Traum und wir werden ihm die Deutung sagen und er sagt auch das Gleiche. Ihr sagt mir den Traum und die Deutung. Ja, Pattstellung, das kennen sie natürlich nicht. Und dann sagen sie ihm, das hat noch nie ein König verlangt und das ist unmöglich und das kann man nicht, weil was du verlangst, das wissen nur die Götter, aber die sind ja nicht bei uns. Und dann wird der König böse. Sagt er so, kriegt sie Frist und wenn bis dorthin nicht einer unter euch ist, der mir das machen kann, den Traum sagen kann, dann lasse ich euch alle auf folgende Art und Weise die Zukunft erleben. Euer Haus mache ich zu einem Schutthaufen, auch wenn es keine Bagger gab, die haben trotzdem gewusst, wie das geht. Eine Mauer lassen wir stehen und da lassen wir einen Haken rausschauen und da hänge ich euch alle auf. Ist eigentlich nicht günstig, diese Zukunftsaussicht. Jetzt haben sie alle gezittert. Bisher waren sie in einer fetten Stellung, nicht beim König und sagen ihm halt, was das bedeutet und jenes und haben ihren feinen Lohn. Und jetzt ist auf einmal alles aus. Und zwar nicht nur für sie, sondern für die ganze Familie, für die ganze Sippe. Jetzt werden die nervös. Zu dieser Eliteschicht gehören jetzt aber auch die aus der Fremde neu Studierten. Daniel und seine Freunde, die gehören ja auch zur Bildungsschicht. Die haben auch studiert an der Universität in Babylon. Jetzt trifft es die auch. Wenn sie es nicht wissen, sind sie genauso tot. Und die sind aber alle noch sehr jung. Nicht mit 18 hingekommen, 3 Jahre studiert, 21, sind sie gerade im Anfang, dass das so richtig losgeht und schon aus, das Leben. Und dann steht in der Bibel, was tun die 4? Sie beten. Und der Wunsch in ihrem Gebet ist, wäre fein, das zu träumen, was der Herrscher geträumt hat. Und die Deutung zu wissen, wäre auch noch sehr fein. Also 2 außergewöhnliche Dinge. Und dann steht der schlichte Satz im Danielbuch Kapitel 2. Und da wurde Daniel diese Vision in der Nacht offenbart. In einem Satz. Als ob das das Einfachste auf der Welt wäre. Ja, einfach so. Wird offenbart. Inklusive Deutung. Was hat er geträumt? Das. Da haben wir den Nebukadnezar. Ich habe zum Künstler gesagt, wieso hast du den so wild gezeichnet? Da habe ich gesagt, ja, glaubst du, das war ein Softie, wenn der alles rundherum erobert hat? Dieser Nebukadnezar, das war ein Herrscher, ein Diktator, der hat was bewegt. Und in diesem Traum sieht er sich als Statue. Und Daniel erscheint, meldet sich halt an bei einem dieser hohen Hofbeamten, sagt, ich gehe jetzt hinein, bitte meld mich an, ich möchte dem König die Deutung sagen. Und der Hofbeamte, ich meine, wenn ich das gewesen wäre, hätte ich gesagt, aha, du hast das ja geträumt, was der König geträumt hat. Gibt's ja nicht. Aber der Hofbeamte, der kennt diesen Daniel schon so, dass der hineinflitzt und das dem zutraut, dass der das wirklich geträumt hat und dort drinnen meldet, ich habe einen gefunden, der dir die Deutung und den Traum sagen kann. Er hat einen gefunden, der hat sich selber vorgestellt, nicht? Aber der versucht schon daraus Kapital zu schlagen, der weiß schon, wenn das jetzt funktioniert, dann fällt auf mich auch was ab, weil ich habe den gefunden, bitte, als Hofbeamter. Und der Daniel kommt hinein und der König ist gespannt. Und dann fängt Daniel an, den Traum zu erzählen und dann steigt die Konzentration vom Herrscher ins Unermessliche. Es ist der Traum! Es ist genau der Traum! Boah, jetzt will er natürlich wissen, wie ist die Deutung? Was bedeutet das? Und Daniel sagt ihm, du bist das goldene Haupt. Aber Babylon hat ein Ablauf. Datum. Babylon, nicht forever and ever, ist nicht ewig, wird untergehen, wird abgelöst von der silbernen Brust. Und das sind die Perser. Und was hier rot umrahmt ist, das ist das Reich der Perser. Die hatten hier, also Meder und Perser, in diesen Gegenden hier gewohnt, also in der Wüste weniger, mehr in diesen Randgebieten, und die haben hinübergeschielt in die Ebene. Nicht oben von den Bergen kannst du hinunterschauen und siehst, boah, da wogen die Getreidefelder. Und wir da oben suchen alle paar Meter einen Grashalm. Das ist ein kleiner Unterschied. Und die kamen dann mit ihren Armeen, die waren so clever, dass sie sich vereint haben, die Meder und die Perser, und miteinander haben sie die Babylonier besiegt. Wie das vor sich ging, das werden wir auch an einem Abend noch betrachten, auch mit einem Gemälde. Und haben jetzt, sie hatten also schon das Gebiet, und jetzt haben sie das babylonische Gebiet dazu erobert, und das ging dann bis Ägypten hinüber und bis Libyen. Also alles, was hier rot eingerahmt ist, war das Persische Reich. Gigantisch, die Ausmaße. Da haben wir tausende Kilometer dazwischen. Und auch die Stunde kommt, wo die besiegt werden. So, meine zwei Helfer brauche ich jetzt, die wir vorher schon gebeten haben. Jetzt werden wir die entfernen. Dankeschön. Alles, was hier grün ist, ist das Persische Reich, ausgenommen das Dunkelgrün von hier. Hier ist Griechenland. Die Griechen haben hier um das Ägäische Meer gesiedelt wie ein Hufeisen, das heißt in so einem Halbkreis hier herum. Als die Perser hier kamen, haben sie die Griechen, die hier an der heutigen Westküste der Türkei gesiedelt haben, besiegt, unterjocht. Die Griechen sind ein freiheitsliebendes Volk, die haben sich wieder erhoben. Und die Perser haben sie wieder zurückgestürzt. Und die Griechen von hier haben den Griechen da bei dem Aufstand geholfen. Und jetzt sind die Perser aber bös geworden, dass es da einen Aufstand gab, und haben gesagt, und jetzt machen wir auch eine Strafexpedition über das Meer hinaus. Wir werden dieses dunkelgrüne Gebiet dem Persischen Reich dazu einverleiben. Naja, wenn man die Größe des Persischen Reiches anschaut, alles was hier grün ist, außer dem Dunkelgrün, dann werden wir das Dunkelgrün auch noch inhalieren. Das wird ja nicht so schwierig sein. Dachte man. Das hat aber nicht funktioniert. Feldzug, und es gelang nicht, die Griechen zu besiegen. Und so ein Herrscher, der analysiert dann, sagt, was ist da schiefgegangen? Ich meine, wir sind so dick und mächtig. Es wäre so, wie wenn ein Riesenstaat wie Russland irgendeinen Zwergstaat in Europa angreift und die leisten Widerstand. Die kommen wieder, die sagen sich, das gibt es ja nicht. Das wäre fast so, wie wir im Fußball Österreich-Deutschland besiegen. Das kann ja nicht sein. Aber hier ist das so eingetreten. Und nach 10 Jahren kommen die Perser wieder und geht wieder schief. Sie können es nicht fassen. Sie, die starken, mächtigen, gegen die kleinen Griechen. Aber dann kommt die Retourkutsche. Nachdem das zweimal schief gegangen ist, sagen sich die Griechen, jetzt haben die Appetit gekriegt. Ja, wie wäre es, wenn wir das einmal umdrehen? Bisher sind die zweimal gekommen, jetzt kommen einmal wir Persien besuchen. Aber mit einer Armee. Und die Griechen waren vereint mit den Makedoniern. Gibt es ja heute noch die Auseinandersetzungen. Nicht Griechenland wehrt sich in der EU gegen einen Staat, der Makedonien heißt. Weil sie sagen, Makedonien, das gehört zu Griechenland. Wir können höchstens Mazedonien heißen, aber das streitet man dann um einen einzelnen Buchstaben. Jedenfalls der Makedonenkönig, der Vater ist gestorben, der Philipp, und der Sohn Alexander, ganze 18 Jahre alt, haben wir gerade jemanden da, der schon so viele Jahre auf dem Buckel hat? Also da haben wir eine Alexandra. Muss man sich also vorstellen, in so jungen Jahren wird der König, hat eine Reiterarmee, der war ganz verliebt in Pferde, und mit dieser Reiterarmee setzt er über und galoppiert da nach Persien hinein, als ob das einfach so zum Erobern wäre. Und die Perser sind sowas von verblüfft. Und dieser Alexander gewinnt und gewinnt und gewinnt eine Schlacht nach der anderen. Da war es nämlich noch so, dass Ascha im Kampf als Erster voranzog. Nicht heute ist ja so, der sitzt irgendwo, der Oberste in seinem klimatisierten Raum und sagt, Krieg und wir greifen an und er rührt sich nicht von der Stelle. Aber damals, der ist wirklich voran, dieser Alexander. Und da sind die begeistert nach, die jungen Burschen. Und die roten Linien hier, das ist sein Feldzug. Wo er hinzieht, wo Widerstand ist, wird er gebrochen. Die kommen auf ihrem Feldzug, diese Griechen, diese Makedonier, bis zum Fluss Indus. Habt ihr das jetzt, Indus? Die kamen bis zum Indus. Und da fängt Indien an. Also da ist heutige Pakistan. Und da ist Indien. Und sich die Entfernung vorstellen. Von Griechenland bis da hinüber. Was war die Idee dann vom Alexander? Jo, weiter, weiter. Und seine Soldaten und Offiziere, die haben gesagt, ja, wir erobern, erobern und hinten, was ist hinten? Das ist alles wieder dann nicht mehr erobert, das können wir dann, bis wir zurückkommen, wieder neu erobern. Ich meine, wir verdünnen uns ja, wir dünnen uns ja aus. Nicht? Wir werden ja immer weniger, die da weiterziehen, weil immer welche zurückbleiben müssen als Besatzung. Und die streiken und dann kehren sie wieder um und kommen hier, also auch wieder in dieses Zentrum, hier haben wir wieder das Zweistromland, hier ist Susa und dieser Alexander ist nicht alt geworden, war so Anfang 30, wo er sich dann zu Tode gesoffen hat. Hat also zu viel gefeiert, seine Siege. Der wurde nicht alt. Dann kommen die Nächsten. Das ist also Babylon. Silber war Persien. Hüfte, Kupfer, die Griechen. So, wer kommt jetzt? Ich darf wieder meine zwei Assistenten bitten. Und zwar entfernen wir jetzt diese da. Wer kommt jetzt? Die Römer. Das nächste Reich. Also wenn man sich das vorstellt, diesen babylonischen Herrscher werden Jahrhunderte vorausgesagt. Da liegen immer ein paar hundert Jahre dazwischen. So 600 vor Christus war er. Dann gibt es ein Datum von den Persern und Griechen her, leicht zu merken, 333. Issos, Keilerei. Haben wir das vielleicht noch so gelernt im Unterricht? Issos ist also hier, aber eine Schlacht. Eine Keilerei ist also eine Schlacht. Bei den Persern sind wir also jetzt schon um 300. Und jetzt kommen wir zu den Römern. Die erobern die Griechen so um 150 vor Christus herum. Also dieses Gebilde von Alexander ist dann in vier Gebiete zerfallen, weil er selber sein Reich auf vier Generäle aufgeteilt hat. Und die hatten dann auch ihre Familien. Und das sehen wir da, wie das weiter zerfallen ist an diesen kleineren Karten da unten. Dass dieses griechische Reich ist in verschiedene Kleinreiche zerfallen. Das größte, also die größten Reiche waren die der Ptolemäer, wenn man das rauskriegt, nicht? Wie kann man P und T hintereinander schreiben? Das gehört ja ein Vokal dazwischen. Wir können das kaum raussprechen, nicht? Ptolemäer. Die Seleukiden und andere. Diese vier Hauptreiche, die da zuerst entstanden sind, wurden also dann ein Raub der Römer. Und jetzt hat sich das Ganze regional geografisch verschoben. Nicht vorher war das bis nach Indien und jetzt verschiebt sich das Ganze auf der Landkarte bis nach Spanien herüber. Nicht, wir haben also jetzt hier nur mehr ungefähr bis zur Mitte. Die Römer kamen also ungefähr bis hierher. Das fiel jetzt weg, aber dafür haben sie ihr Gebiet dahinüber erweitert, wie wir auf der Karte jetzt sehen. Oh, da waren die stolzen Germanen, die Franken. Die haben die Römer nicht besiegt. Das ist was, ne? Diese Gegend vom Rhein über den Main und den Limes und die Donau hinunter, das war also eine Grenze, das haben die Römer zwar auch versucht zu überschreiten. Wir sehen hier so eine gelbe Geschichte, das haben sie halt mal kurzzeitig erobert hier, aber trotzdem nicht das Gebiet der Franken. Aber der Cheruskerfürst, der hat das dann geschafft, sie dort im Walde zu erledigen, die römische Legion. Und so blieb das dann die Grenze, aber das Gebiet, das die Römer beherrschten, war also rund um dieses Mittelmeer herum. Darum nennen sie es Mittelmeer, weil das in der Mitte von ihrem großen Reich ist. Und das sagt der Daniel durch Gott dem Nebukadnezar voraus. Das will er eigentlich alles schon nicht mehr hören. Denn die Goldgeschichte ist nur mehr auf den Kopf beschränkt. Der Nebukadnezar hätte viel lieber geträumt. Kopf Gold, Brust aus welchem Material? Gold, Hüften, Gold, Beinchen, Gold, 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 Gold. Nur mehr Babylon in alle Ewigkeit, davon hätte er geträumt. Also die Farben haben ihm gar nicht besonders gefallen. Könntest du dieses Gemälde könntest du das Gemälde auf den Boden und ich sag dir, was wir da noch hinaufstellen? Es ist immer das Letzte. Das hat jetzt der Daniel geträumt. Und das, was er geträumt hat, ist jetzt nicht so eine Statue, sondern Raubtiere sieht er, wie die aus dem Meer herauskommen. Das ist beschrieben in Daniel Kapitel 7. Und diese Raubtiere, das ist auch bedeutsam, wenn wir so Wappen anschauen, das sind also nicht Mäuschen und Kaninchen und Meerschweinchen dargestellt, sondern was ist da drauf? Raubtiere. Und wenn es Vögel sind, dann auch nicht eine Meise und ein Spatz, sondern Adler und solche Dinge. Also die Krallen haben. Und von den Tieren, die da jetzt aus dem Wasser herauskommen, der geflügelte Löwe, Babylon, als nächstes sieht er einen Bären, der sich aufrichtet, die Perser. Dann sieht er einen vierköpfigen Leoparden, weil das Alexanderreich ist nach seinem Tod dann auf vier Generäle aufgeteilt worden. Und dann sieht er noch einen waschechten Drachen, einen Dinosaurier. Der ist gut gelungen, oder? Ja, wäre ein schönes Schlafzimmerbild, so vorm Einschlafen noch ein Blick drauf. Nicht? Das träumt der in der Nacht. Und es ist eine Parallele zu dem. Das heißt, Babylon, Persien, Griechenland. Griechenland, Rom. Und das hat das Ganze also noch einmal intensiviert und verstärkt und bekräftigt. Was aber jetzt dem Nebukadnezar bei seiner Statue noch weniger gefallen hat, dass also hier verschiedene Materialien sind, dass das also nicht durchwegs Gold ist, der sieht nicht nur die Statue. Was ihm dann auch auffällt, dass da unten die Füße, also die Fußsohle, wo also das Ganze drauf steht, aus einer seltsamen Mischung besteht. Metall, Eisen und Ton, Lehm, Erde. Ganz eigenartig. Weil alles andere lässt sich ineinander verschmelzen. Metalle, 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 Metalle. Aber Ton und Eisen, das haftet nicht. Und das war es noch immer nicht, das Fertige. Denn dann sieht er, wie ein Stein sich nähert. Und dieser Stein der Statue direkt auf die Zehen fällt. Ergebnis, ich meine, das ist der schwierigste Punkt, wenn du jemanden zu Fall bringen möchtest, ist es günstig, da unten ihm ein Bein zu stellen, oder? Dann fällt er. Und so ist es bei dieser Statue, der Stein fällt der Statue auf die Füße, Ergebnis, das Ganze zerbröselt. Und das ist gar nicht im Sinne von Nebukadnezar, denn er sieht ja, er ist ja der Kopf und jetzt zerbröselt das Ganze. Und er kann gar nicht viel Freude daran empfinden, dass das mit seiner Statue so passiert. Darum war er ja so durcheinander. Und darum wollte er wissen, was das jetzt bedeutet. Dass das nicht günstig ist für ihn, das war ihm schon klar. Aber was bedeutet das? Und wie schnell kommt das Ganze? Dann war er schon einmal beruhigt, dass er weiß, ach so, ich werde es nicht mehr erleben. Nach mir, der Enkel, der wird das Ganze ausbaden müssen. Was mich jetzt am allermeisten als Geographielehrer fasziniert, der Hammer. Dass der Traum bis in die Landkarte hinein dargestellt ist. Ich schaue mich so groß an. Die Beine stellen Rom dar. Das Römische Reich. Haben wir auf der Landkarte ein Bein dargestellt? Ich meine, schöner kannst du das ja nicht mehr darstellen. Nicht? Das kennt ja jedes Kind. So ein deutlicher Stiefel. Und was sitzt da in der Mitte? Rom. Das ist aber ein interessanter Zufall. Genau da ist Rom, genau wo das Bein ist. Und dann fliegt ja der Statue ein Stein auf die Füße. Und sogar das haben wir auf der Landkarte. Der Stein fliegt auf die Füße. Wenn das die Sizilianer wüssten. Also das ist faszinierend. Der Traum, den hier Gott den Nebukadnezar hat träumen lassen, ist bis in die Landkarte hinein dargestellt. Darum steht ja auch der Nebukadnezar hier mit seinem Beinchen auf Italien. Das sind also Dinge, die faszinierend sind. Aber es ist alles vorbei. Alles Vergangenheit. Außer der Stein. Denn der kommt erst. Und was das da unten soll, mit den Füßen, aus Eisen und Ton, die Geschichte, die zieht sich jetzt länger hin. So. Da haben wir das. Dann entfernen wir mal die Römer. Die waren lang genug an der Macht. wartet noch einen Moment. Ihr seid so schöne junge Männer. Dass wir euch noch anschauen können. Nur noch eine Minute. Und zwar, Wie lang hat denn die Sowjetunion geherrscht? Und 70, das ist also genau, was die Israeliten in Babylon waren. Und wenn du das gerade erlebst in der Zeit, dann ist das eine Ewigkeit. Nicht 70 Jahre, das ist ein Menschenleben. Die Römer waren ein bisschen länger. Die waren 1000 Jahre, nicht 70 Jahre, 1000 Jahre hatten die die Macht. Und als dann das Römerreich unterging, ging nur das Weströmische unter, das Oströmische lebte weiter. Wie lang noch einmal? Naja, wenn wir da schon 1000 haben, machen wir halt noch einmal 1000. Die haben noch einmal 1000 Jahre existiert. Also Rom, da kannst du fast sagen, forever. Die hatten eine unwahrscheinliche Ausdauer. Dankeschön. Jetzt ist aber lang genug gewesen, dass die Römer oben waren. Jetzt haben wir also 2000 Jahre erledigt von den Römern. Wir betrachten mal diese Karte hier. Die rosa Farben, dunkelrosa und hellrosa, das Römische Reich, so knapp vorm Zerbröseln. Und zwar hat man dann um 400 nach Christus eine Verwaltungstrennung durchgeführt. Ich meine, das ist also eine gewaltige Ausdehnung, dass man gesagt hat, wir teilen das Reich in zwei Hälften. Es ist zwar einer an der Spitze, aber verwaltungsmäßig gewissermaßen zwei Kanzler. Das wäre also so, wie wenn man Norddeutschland und Süddeutschland hätte. Ein Herrscher, aber dort und da haben wir einen extra Kanzler. Das würde den Bayern vielleicht nicht ganz gut gefallen. Und so hat man hier Westrom und Ostrom herauskristallisiert. Genau genommen 395 nach Christus, diese Teilung. Und über Jahrhunderte haben die Germanen versucht, in dieses Römerreich hineinzukommen. Aber die Grenze, Donau, Limes, Rhein, Main, kamen nicht drüber. Die haben das immer abgewehrt. Manchmal kamen sie drüber, aber wurden wieder zurückgeworfen. Ist einfach nie gelungen. Und dann kommt ein Ereignis und auf einmal ist das eine Kleinigkeit. Also mit so einer Leichtigkeit war auf einmal das Römerreich bezwungen. Wir sehen nämlich hier eine rote Linie. Und das waren die Hunnen. Diese Hunnen, ein Reitervolk aus dem Inneren Asiens, stürmen da daher und treiben die Germanen vor sich her. Und die laufen davon vor den Hunnen. Und irgendwann stehen sie an, weil dann ist die römische Grenze. Aber es ist natürlich ein Unterschied, ob du einfach sagst, heute versuchen wir über die Grenze nach Rom zu kommen, oder du merkst, da ist jemand hinter dir her. Dann ist die Grenze auf einmal ganz anders vor dir. Hat mir mal einer erzählt, auf einer Farm, auf einer Ranch in Texas, United States, war so ein Foreman, also so ein Vorarbeiter auf dieser Ranch, und der Mann war schon etwas beleibter, und ist dadurch sehr gemächlich über den Hof. Nicht? Wenn man 150 Kilo hat, dann geht man nicht mehr so schnell. Und eines Tages sieht der, der das erzählt, dass dieser Foreman trotz seines Gewichtes wie Speedy Gonzales durch die Gegend rauscht. Was ist da los? Wieso rennt denn der so? Den habe ich noch nie so rennen gesehen. Aber das war dann schnell klar. Denn dahinter sah er ein Lebewesen mit gesenktem Kopf, das da so Hörner hat und sich Stier nennt, wie das dahinter nachrennt. Und da war der plötzlich hoch motiviert und kam in Bewegung mit einem Tempo, dass er olympiareif wurde. Und so war das hier mit den Hunnen im Nacken. Das ist wie wenn ein Stier hinter dir herrennt. Auf einmal war es für die Germanen eine Leichtigkeit, nach Rom hineinzukommen ins Römische Reich. Weil wenn du die Hunnen im Nacken hast, da kommt Tempo zusammen. Die Hunnen haben die Römer nicht besiegt, aber sie haben die Germanen gejagt. Und dadurch haben die Germanen als Gejagte die Römer gejagt. Und das hat funktioniert. Eigentlich wären ja dann wohl die Hunnen, ich meine, die sind ja da bis nach Paris gekommen und da herunter auch, die hätten wohl alles erobert, aber dann ist ein Ereignis eingetreten und dann sind die Hunnen wieder verschwunden, wie sie gekommen sind. Was könnte das gewesen sein? Die sausen da durch, die haben das einfach durchgepflückt, Widerstand zwecklos, weil die mit ihren Pferden, die waren mehr oder weniger verwachsen mit ihren Pferden. Man hatte den Eindruck, die schlafen da oben und reiten durch die Nacht oder irgendwie. Die konnten vom Pferd heraus den Bogen spannen, ja, das bringe ich vielleicht auch noch zusammen, aber die haben dann auch noch getroffen, wenn sie geschossen haben. Ich meine, schießen ist eines, aber treffen vom Pferd, nicht? Das geht ja so. Ein Gedanke? Wäre eine Idee, also eine Krankheit, die ausgebrochen ist? Aber es reicht, wenn einer stirbt, nämlich das Schiff. Attila, der Hunnenkönig, ist tot und jetzt scharren alle in den Startlöchern. Und bei uns muss ja gar nicht jemand sterben, der braucht nur sagen, ich werde demnächst abtreten und dann hörst du schon, wie die Hufe scharren, nicht? Wer sich schon alles anmeldet, um an die Spitze zu kommen. Attila, der Hunnenkönig, stirbt. Und es bricht ein Kampf aus um die Nachfolge. Sie zerfleischen sich gegenseitig. Sonst säßen wir jetzt wahrscheinlich hier mit Schlitzaugen im Gesicht. Weil die Mongolen, die Hunnen schauen aus wie die, eben wie die Mongolen. So sind die also wieder verschwunden, die Hunnen. Aber die Germanen waren jetzt da und haben sich auf dem Boden des Weströmischen Reiches niedergelassen. Damals ist das passiert, was man in Österreich jeden Sommer erlebt. Da kommen endlos Kolonnen von Fahrzeugen mit deutschem Kennzeichen Richtung Süden und wurzeln sich da durch die Alpentunnel hindurch. Und jedes Jahr ist es das Gleiche. Alle denken sich, wir fahren nicht 10 Stunden, wir fahren lieber 20 Stunden und daher fahren wir dann, wenn alle fahren. Das ist jedes Jahr so, wundert mich immer. Aber ist so. Und so haben sich die damals auch Richtung Süden bewegt, alle hungrig nach Wärme. Und sind da hinunter. Und die Germanen haben Völker, also die Germanenvölker haben hier Reiche errichtet, dunkelblau hier die Ostgoten. Die Goten kamen ursprünglich von da oben. Da war Gotland, Schweden. Sind dann immer weiter runter und zum Schluss sind sie in Italien gelandet. Weil da ist viel wärmer als in Schweden. Dann haben wir die Westgoten hier, das Hellblaue, Sweben, Burgunder, Vandalen, die waren die sonnenhungrigsten, die kamen bis nach Afrika. Mallorca, Sardinien, Korsika, die haben sich also das schönste Urlaubsgebiet geholt, die Vandalen. Und alle diese Völker gingen unter und ein einziges Volk hat überlebt, diese Völkerwanderungszeit. Ein einziges Germanenvolk. Eigentlich sollte ich euch das da gar nicht erzählen. Weil am Ende geht ihr heute dann noch mit stolz geschwellter Brust nach Hause. Welches Germanenvolk war das? Das als einziges aus diesem ganzen Wirren der Völkerwanderungszeit als strahlender Überlebender herausgegangen ist. Auf das kommt ihr nie. Das war das Germanenvolk der Franken. Schon einmal gehört den Begriff? Und diese Franken, die haben dann das Reich der Franken gebildet. So, und jetzt bin ich neugierig, ob ihr die Antwort darauf wisst. Warum haben es die gerade geschafft und alle anderen nicht? Naja, ich würde sagen, naja, Frank, nicht eh klar. Wer sonst? Es hat einen tieferen Grund. Irgendeine Idee, die in euren Köpfen da hervorquillt. Ja, also es hat mit einer Verbindung zu tun, aber das war dann schon die weitere Folge. Wir brauchen noch vorher was, aber es hängt auch mit Verbindung zusammen. Das kommt dann aus dem heraus. Die Franken waren die einzigen, die Verbindung gehalten hatten zum ursprünglichen Stammesgebiet. Das heißt, die anderen, die sind abgetaucht, irgendwo ab in den Süden. Und die Franken haben sich ausgedehnt, eben hinüber nach Frankreich. Das heißt so, weil die Franken ihm den Namen gegeben haben. Frankenreich, Frankreich. Franzosen meinen heute natürlich, sie sind vom Himmel gefallen, sind ganz stolz, aber sie kommen eigentlich aus der Ecke. Und diese Verbindung hat ihnen das Überleben gesichert. Die anderen waren entwurzelt. Die hatten keine Verbindung mehr mit dem ursprünglichen Stammesgebiet. Und die Franken waren die einzigen. Und dann kam das, was du gesagt hast, Verbindung mit dem Klerus, da kommen wir dann noch dazu. Hier sehen wir jetzt, falls wir gute Augen haben und das Pult nicht im Wege ist, das Reich der Franken hier, lila. Da wäre jetzt noch eine Karte interessant. Die hängen wir vielleicht auch noch auf. Habt ihr noch 5 Minuten? Dann hängen wir noch eine auf. Entfernen wir die hier. So ein kleiner Vorspann für morgen, damit ihr wisst, was euch morgen Abend erwartet. Damit die Franken das Frankenreich besser sehen können. Das sehen wir hier. Karl der Große, als der 814 starb, also das Römerreich ging so ungefähr 500 nach Christus zugrunde, 300 Jahre weiter, haben wir jetzt so ein großes, dickes, rotes Frankenreich. Das kam dann auch noch dazu hier. Da wurde dann hier eine Mark gegründet. Die Steiermark ist davon noch geblieben. Was ist eine Mark? Ein Grenzgebiet, das man besonders mit Armeen ausrüstet, weil dort die Gefahr ist, dass man das bald wieder verliert. Und dort hat man dann auch viele Burgen errichtet. Darum heißt das östlichste Bundesland von Österreich Burgenland, das genau der Grenzstreifen ist. Und ich komme aus der Steiermark, also aus einem befestigten Grenzgebiet dieser Zeit vor 1200 Jahren. Als Karl der Große starb, hat er bei seinem Tod etwas verfügt, 3 Söhne. Na, wie machen wir das? Tipp, 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 jeder kriegt was. Und was vor 1200 Jahren aufgeteilt wurde, daraus sind die 3 mächtigsten Staaten auf dem Kontinent Europa entstanden. Das wurde vor 1200 Jahren, hat sich dieses Frankenreich gedrittelt und daraus wurden die 3 Staaten, mit unterschiedlichen Grenzziehungen natürlich, Frankreich, Deutschland, Italien. Das sind die 3 großen, dicken, in Europa. Denn die Briten, die zählen sich ja als etwas ganz Spezielles, weil dazwischen Wasser ist. Ich habe ein Jahr in England studiert und dann habe ich zu meinem Erstaunen festgestellt, die reden immer von denen auf dem Kontinent. Ich habe immer gedacht, Großbritannien gehört auch zum Kontinent Europa. Aber die haben von denen auf dem Kontinent geredet, wie wenn sie ein eigener Kontinent wären. Wie man jetzt beim Brexit auch wieder schön sieht. Also direkt auf dem Kontinent sind die drei Großen, Deutschland, Italien, Frankreich, sind die drei mächtigsten. Und wenn es bei solch einem mächtigen Staat kriselt in der Wirtschaft und im Budget nicht so günstig ausschaut, dann wirkt sich das natürlich auf alle anderen aus. Denn wenn man sich so vorstellt, so ein Staatenbund, wenn einer schwächelt, nicht wenn wir jetzt hier so eine Kette bilden würden, wir uns dann nebeneinander aufstellen und einer ist im Straucheln, ja, da können die anderen den stützen. Wenn jetzt darunter sehr gewichtige, große, starke Persönlichkeiten sind, die straucheln, dann tun sich die Nächsten schon schwerer, den zu halten. Ist der Unterschied, ob jemand mit 50 Kilo halten muss oder 150. Und wenn also jemand von den großen, mächtigen strauchelt, dann beginnt das Ganze aus dem Gleichgewicht zu geraten. Darum ist also ein Unterschied, ob ein Zwergstaat wie Andorra ein schlechtes Budget hat oder ob Italien ein schlechtes Budget hat. Das werden wir merken, nämlich alle miteinander. Jetzt in dieser Sache hat sich das dann also so gedrittelt, wie wir es hier sehen, Frankreich, Deutschland, Italien, wobei Italien lange Zeit, wenn wir das hier betrachten, ein sehr seltsames Gebilde ist. Darüber werden wir morgen noch mehr hören. Wir sind jetzt gerade dabei, die Füße aus Eisen und Ton zu analysieren und zu analysieren, was der Stein ist. Jetzt könnte man das noch einmal weggeben. Und das aufs Klavier heben. Ich finde das ja super, dass ihr gerade da ein Klavier stehen habt. Das hat uns genau da noch gefehlt als Staffelei. Das ist der Stein. Offenbarung Kapitel 19. Darüber werden wir dann auch an den folgenden Abenden noch mehr hören. Auch so ein kleiner Vorspann. Die Wiederkunft Jesu. So sieht das Johannes. Als eine Reiterarmee, weil da konnte er sich was vorstellen. Eine Reiterarmee war früher, so hat Alexander seine Siege errungen, eine Reiterarmee war das Gefürchtetste. Denn da sitzen die ja hoch oben, nicht? Die muss da mal erwischen auf dem Pferd oben. Und wenn da jetzt eine ganze Armee daherkommt, tram, 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 und die kommen auf dich zu. Und unter diesem Bild sieht es Johannes, wie das Ende dieser Welt sein wird. Da werden wir also dann besonders am Sonntag mehr darüber hören, um 10 Uhr, was kommt auf uns zu in Europa. Das ist der Abschluss von allem. Der Stein, der kommt. Denn nachdem die Statue zerbröselt ist, wird der Stein groß und größer und füllt letztlich die ganze Erde. Aber vorher passieren noch eine Menge von Dingen. Das erfahren wir morgen um 19 Uhr. Dann am Sabbat, Nachmittag und am Sonntag um 10 Uhr. Und zwischendurch, am Sabbatvormittag um 11 Uhr, was sich in meinem Leben so alles getan hat an Erfahrungen mit dem Höchsten. Ich freue mich, dass wir miteinander dann so durch die Bilder durchgehen werden, weiter durch die Geschichte, durch die Landkarten, um zu analysieren, Eisen und Ton, bis der Stein kommt, was sich in der Geschichte getan hat, was noch kommen wird, was uns jetzt erwartet, was wir aus der Geschichte lernen, wie die Dinge sich entwickelt haben und entwickeln werden. Ich danke für die geschätzte Aufmerksamkeit.